Willkommen zurück bei Lawpreneur. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist Alexandra Fuchs bei mir zu Gast. Sie ist Familienrechtlerin und führt heute eine erfolgreiche Kanzlei. Ihr Weg war aber alles andere als einfach. Als Teenagerin ist sie ohne jegliche Deutschkenntnisse mit ihrer Familie aus Polen nach Wien gezogen. Auch später wurden ihr noch einige Steine in den Weg gelegt. Zum Beispiel während ihrer Zeit als Richteramtsanwärterin. Eine Kanzlei hat sie tatsächlich gleich zweimal gegründet. Was aus der ersten Kanzlei geworden ist, erfährst du jetzt im Gespräch. Viel Spaß mit der Folge. Ah ja, und bevor ich es vergesse, heute gleich zu Anfang eine kleine Bitte, damit der Podcast weiter wachsen kann und wir auch weiterhin spannende Gäste einladen können, benötigt der Podcast gute Bewertungen. Also nimm dir bitte ganz kurz Zeit für eine kleine Bewertung. Vielen Dank. Liebe Alexandra, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich freue mich schon sehr auf die Folge mit dir, weil ich ja schon herausgefunden habe, dass du eine sehr, sehr inspirierende und interessante Geschichte zu erzählen hast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Du hast ja jetzt seit wie vielen Jahren deine eigene Kanzlei?
Das kommt drauf an. Klassische Anwaltsantwort, nein. Also ich habe tatsächlich meine erste Kanzlei bereits 2010 gegründet. Ja. Das war damals noch in einer Partnerschaft mit einem Kollegen. Mhm. Wir haben diese Kanzlei innerhalb von ein paar Jahren ganz gut ausgebaut. Wir waren dann zum Schluss insgesamt 4 Partner.
Ja.
Und es hat halt gut funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat. So dass ich dann 2018 wirklich ganz kurzfristig beschlossen habe, ich gründe neu. Ich bin dann aus dieser Partnerschaft ausgestiegen und habe im Juni, also genau am Freitag, den 15. Juni, meinen Schreibtisch in die neue Kanzlei gestellt und habe gesagt, so, und jetzt bin ich allein.
Okay,
und das war meine zweite Gründung.
Das heißt, wie lang ist es her, dass du das erste Mal gegründet hast? Oder hast du diese Kanzlei damals mit dem Partner schon mitgegründet oder bist du da dazu gestoßen?
Nein, die haben wir von neu auf gegründet, okay. 2010. Also das wird dann heuer, wären dann 16 Jahre, genau. Und halfway sozusagen, 8 Jahre später dann die zweite Gründung. Okay. Und jetzt bin ich im 8. Jahr mit der neuen Kanzlei,
okay,
und total
Wahnsinn.
Happy.
Und die erste Kanzlei war damals auch schon auf Scheidungsrecht spezialisiert oder war das nur dein Part?
Gar nicht. Also wir hatten eigentlich Scheidungen gar nicht so auf dem Radar. Es galt auch irgendwie als uncool, irgendwie Scheidungsrecht zu machen. Und das war auch so gar nicht mein Ziel und Plan, weil, sind wir uns ehrlich, am Anfang bist du aufs Überleben spezialisiert.
Da machst du alles, was reinkommt.
Ja. Ja. Und natürlich kommt dir die eine oder andere Scheidung unter, die aber schon, also eigentlich nicht so mein Ding waren am Anfang, weil ich mir gedacht habe, das ist so anstrengend und emotional und so weiter. Und konzentrieren wir uns lieber auf die Sachen, die spannender sind und Geld bringen, also Immobilien und diese Geschichte.
Ja,
also
man
möchte immer so cool, so cool wie möglich rüberkommen. Und das war dann am Anfang auch so, ja.
Aber wie hat sich dann die Liebe zum Scheidungsrecht entwickelt oder wie ist das gekommen?
Im Laufe der Zeit, also eigentlich habe ich nicht das Rechtsgebiet für mich entdeckt, sondern das Rechtsgebiet hat mich entdeckt.
Okay.
Weil nachdem ich dann die erste, zweite, dritte, zehnte Scheidung gemacht habe, hat sich das dann herumgesprochen, dass es offensichtlich gar nicht so schlecht betreut war und die Leute haben mich dann weiterempfohlen und irgendwie sind dann immer mehr Leute gekommen. Und das war aber auch noch in dieser alten Partnerschaft, wo es dann geheißen hat, naja, Scheidungskanzlei sind wir eigentlich keine. Und dann habe ich es aber auch nicht wirklich so angenommen. Und dann ab 2018, wo ich dann schon meine eigene Kanzlei hatte, da war ich schon recht warm mit dem Rechtsgebiet und habe mir gedacht, da konnte ich so zum ersten Mal sagen, wenn mich jemand gefragt hat, worauf bist du spezialisiert? Ja, aufs Familienrecht. Und, und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig wohlgefühlt mit diesem Satz. Ja.
Und davor hast du dich nicht wohlgefühlt, weil dein Umfeld gesagt hat, ja, das ist uncool oder wir sind die Wirtschaftsanwälte und Wirtschaftsanwälte sind cooler oder was war da?
Teils. Also sicherlich zum Teil das Umfeld und zum Teil aber auch noch wenn man auf diesem Rechtsgebiet recht unerfahren ist, natürlich auch die emotionale Belastung. Ganz klar. Also ich kenne kein anderes Rechtsgebiet, was einem so nahe geht wie Familienrecht. Das ist ganz klar. Und damit musst du auch umgehen lernen. Und ich glaube, das war eine Mischung aus beiden.
Wie gehst du damit um oder wie hast du es gelernt, damit umzugehen?
Das ist eine gute Frage und das werde ich auch sehr oft gefragt. Und ich glaube, dass mir dabei meine Tätigkeit als Rettungssanitäterin sehr geholfen hat. Jetzt steigen wir wirklich 20 Jahre zurück.
Kann ja gar nicht sein, so wie du ausschaust.
Das sind ja schon 30.
Da warst du ja im Kindergarten.
Ja, als ich vor 30 Jahren angefangen habe zu studieren, oh mein Gott.
Kann
nicht
sein.
Nein, nächstes Jahr sind es tatsächlich 30 Jahre. Oh Gott.
Egal.
Ja, okay, spul mal vor. Da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Also einmal Jus und einmal Medizin. Und ich konnte mich halt nicht so wirklich entscheiden, was will ich jetzt machen. Dann habe ich halt kurz überschlagen, wie alt werde ich sein, wenn ich irgendwie so meinen Facharzt habe. Und da stand die Zahl 4 davor. Und dachte, das ist zu weit, das ist zu lang. Na, Jus, 4 Jahre, passt, gehen wir, machen wir. Und dann habe ich angefangen, Jus zu studieren, habe aber gleichzeitig auch dann beim Roten Kreuz angefangen, weil ich mir irgendwie so dieses Medizinische bewahren wollte und habe dann tatsächlich die ganze Ausbildung zur Rettungssanitäterin und Einsatzfahrerin und alles, was da dazu gehört hat, durchgezogen und bin dann knapp 10 Jahre im Rettungsdienst gefahren.
Wahnsinn.
Und da begegnen dir dann natürlich auch sehr emotionale Situationen, Verkehrsunfälle, Reanimationen und sonstige Sachen.
Schicksale.
Genau, einfach Schicksale. Und das Interessante damals war, dass du mich wirklich nach jedem Einsatz hättest tragen können, nach der Diagnose, nach der Medikation, nach der Lagerung, also all diesen technischen Sachen, die abzuwickeln waren, aber niemals nach den Persönlichkeitsmerkmalen dieser Person. Also sprich, welche Haarfarbe hat die gehabt? Was hat die angehabt? Welche Augenfarbe? Irgendwie habe ich das damals schon gelernt, das irgendwie zu filtrieren. Ja, also einfach nicht an mich heranzulassen, sondern nur das Professionelle. Mhm. Klar, ja. Aber nicht so sehr das Schicksal. Natürlich gab es Einsätze, wo wir hinterher gesessen sind und geweint haben. Ist klar. Aber da lernst du das einfach irgendwie automatisch. Deine Psyche schützt sich davor. Und ich glaube, das hat mir ein Stück weit geholfen. Also dieser Mechanismus, ich will nicht damit sagen, dass mir die persönlichen Schicksale wurscht sind. Das sind sie ja nicht, weil die fließen ja in die Arbeit ein. Das ist ganz klar. Aber ich habe dadurch gut gelernt, die nicht mit nach Hause zu nehmen.
Und würdest du aber trotzdem sagen, dass du irgendwie ein Helfersyndrom hast, auch wenn du dich so vielleicht abgrenzt, natürlich von der persönlichen Geschichte dahinter, aber man sieht da jetzt doch, dass du eher dazu tendierst, wirklich helfen zu wollen. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, erste Vorlesung am Juridikum ist so, wer will Jus studieren oder wer will Juristin oder Jurist werden, weil er was Gutes tun will oder was weiß ich was, und dann haben so ein paar naive Leute aufgezeigt und die wurden dann vom Professor ausgelacht. Und das heißt, die meisten machen ja Jus, weil sie sagen, ja, da verdient man gut oder ich will mich irgendwie durchsetzen, ich habe einen Charakter, ja, also wenn wir mal ehrlich sind, ja. Hast du schon immer irgendwie so einen Gerechtigkeitsgedanken dahinter gehabt oder wirklich damit jemandem helfen zu können?
Ja, klar. Also ich habe ja, wie ich damals angefangen habe zu studieren, habe ich ja auch den Anwaltsjob überhaupt nicht am Radar gehabt, sondern da war es für mich klar, ich werde Richterin.
Okay.
Ja, also das war das Ziel Nummer eins und das habe ich dann damals auch Gerichtsjahr, die Übernahme, alles gemacht und bin dann tatsächlich bis zum Schluss auch in dem Auswahlverfahren bei der letzten Runde von den letzten 15 Kandidaten beim Präsidenten des Oberlandesgerichts gesessen im Vorstellungsgespräch, wo ich dann letztendlich nicht mehr genommen wurde. Ja.
Okay.
Und dann stand ich halt da und habe gedacht, was mache ich jetzt?
Okay, warum hat das nicht geklappt? Weißt du das? Ist so eine, gab es so eine Prüfung, die du dann doch nicht geschafft hast oder wie ist das alles gelaufen?
Wie bleibe ich jetzt politisch korrekt?
Jetzt wird es spannend.
Das ist eine gute Frage. Sagen wir mal so, ich habe diese ganzen Prüfungen durchlaufen, ich habe diese ganzen Eignungstests durchlaufen. Es gab eine Reihung, es gab, glaube ich, damals über 250 Kandidaten auf 8 Stellen und 15 waren wir, wie gesagt, am Schluss und dann kommst du halt zu einem Vorstellungsgespräch und dann zückt der Präsident des Oberlandesgerichtes diese Bewertungsbögen deiner Richter hervor und bevor er noch mit mir ein Wort gewechselt hat, sagt er dann, ja, die Frau Doktor sowieso, bei der Sie dann 3 Monate zugeteilt waren, hat Ihnen reingeschrieben, Sie hätten keine ausreichenden Deutschkenntnisse, um das Richteramt auszuüben. Können Sie mich denn verstehen?
Okay.
Ja. Wo ich dann auch geschluckt habe und mir gedacht habe, was sage ich jetzt, ohne irgendwie böse rüberzukommen. Aber ich habe ihn dann halt doch irgendwie freundlich eingeladen, sich im Gespräch selbst ein Bild drüber zu machen, ob das ausreichend ist oder nicht. Jedenfalls, das war ein in der Bewertung ein Gut und nicht ein sehr Gut von dieser Richterin. War natürlich auch ein Strike und dann auch noch in dieser Bewerbungsrunde fiel von einem anderen auch ein recht lustiger Kommentar mit meiner Herkunft, wo ich mir dann schon gedacht habe.
Also für alle, die jetzt zuhören und sich denken, was redet sie eigentlich, welche Herkunft, weil man hört es ja nicht. Bitte kurze Aufklärung, du hast einen polnischen Background, aber man hört es halt nicht.
Ja, ich weiß, also ich kann's natürlich selbst am schwierigsten beurteilen, ja. Aber Tatsache ist, dass ich mit 14, knapp 15 Jahren dann irgendwann einmal in Wien gestanden bin, ohne Deutschkenntnisse und damals meine Eltern die Entscheidung getroffen haben, nach Wien zu ziehen. Und dann halt auf die harte Tour lernen musste, also Deutsch und dann natürlich in der Schule die weiteren Sprachen, aber Deutsch fürs Erste und ja, irgendwie, ich glaube, also für meine Verhältnisse reicht.
Also ich verstehe dich. Ich glaube, ich rede schlampiger und nicht so schön wie du, also das heißt, ich glaube, ich weiß es. Aber das heißt im Endeffekt, also dann spreche ich es jetzt mal straight aus. Du kannst ja auch nur nicken, um jemanden anzupassen. Aber das heißt, wurdest du da definitiv Opfer von Rassismus? Sie nickt.
Man möge es interpretieren, wie man es möchte. Ich habe mich damals ungerecht behandelt gefühlt, sagen wir es mal so. Ich habe es nicht verstanden, weil ich glaube, dass die Reihung nach den Prüfungsergebnissen diese Übernahme gerechtfertigt hätte. Ja, das habe ich hinterher auch durch andere Personen die Reihung erfahren. Also da fand ich das schon recht ungerecht. Aber gut, wie sagt man so schön, aufstehen, Krönchen richten und weiter marschieren.
Ja, alles passiert im Endeffekt aus einem guten Grund. Ist super, dass du jetzt Scheidungsanwältin geworden bist. Du bist super erfolgreich, also von dem her. Aber ist natürlich trotzdem hart. Also jetzt im Nachhinein kann man drüber lachen, wie auch immer, oder das locker nehmen, aber definitiv extremst uncool. Also muss man wirklich an der Stelle sagen. Jetzt hast du es schon erwähnt, du bist mit 14 erst nach Wien gekommen und hast dann aber gesagt, naja, entweder ich studiere Medizin oder ich studiere Jus, also auch nicht schlecht. Magst du vielleicht einen kurzen Einblick auch in deine Kindheit oder Jugend gewähren und erzählen, wie das so ist, weil das ist ja dann wirklich der nicht so klassische Weg. Vor allem noch zum damaligen Zeitpunkt, jetzt ist es schon normaler, dass man ohne Familie, die irgendwie auch Rechtsanwälte sind und so weiter, auch Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt wird. Vor ein paar Jahren war das ja noch nicht so Usus. Also wie war da deine Experience, beziehungsweise wie hast du das überhaupt geschafft, dann eben deine Jugend hier in Wien oder Niederösterreich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo du aufgewachsen bist.
Nein, in Wien aufgewachsen. Tatsächlich, ja.
Wie war dein Weg dahin, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich mich da so super integriert, die Sprache gelernt, jetzt studiere ich Jus oder Medizin. Also wie hat das geklappt? Das klingt wahnsinnig anstrengend.
Ja, auf der einen Seite sicher ein Ehrgeiz und auf der anderen Seite einfach Verkettung glücklicher Umstände. Mhm. Ja. Ich habe in meinem Leben einfach die Experience gemacht, dass mir immer wieder Leute begegnet sind, die einfach wie Engeln für mich waren. Also einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Also damals, Anfang der 90er Jahre, das war genau im Sommer 92, wie ich in Wien plötzlich mich wieder gefunden habe, wie gesagt, ohne Deutschkenntnisse und so weiter, habe ich ja gerade 8 Jahre Grundschule in Polen beendet gehabt. Und dann stand mein Vater mit mir beim Staatsschulrat und die haben dann auch gesagt, was machen wir mit dir? Weil wir haben 9 Jahre Pflichtschule und ein Jahr musst du halt noch in die Schule. Und dann bin ich halt in einem Poli im 2. Bezirk gelandet. Ja? Wo man quasi dann
Headline vom Poli.
Also 2. Bezirk in der Nähe von Prater, ein Poli, das war schon noch eine Lebensschule.
Experience.
Ja. Vor allem, also eine Experience auf mehreren Ebenen. Ja. Nicht nur, dass die Sprache neu war, die Schule neu war, sondern für mich auch zum Beispiel der Umgang Schüler-Lehrer. Ja. Ich kam aus einer sehr strengen polnischen Schule, wo man es noch gewohnt war, mit aufzustehen, wenn man mit dem Lehrer spricht. Ja. Und dann findest du dich in einem Poli wieder, wo der Lehrer mit Sachen beworfen wird. Ja, oder mit Wörtern, die ich damals Gott sei Dank noch nicht verstanden habe. Aber das war ein Kulturschock auf mehreren Ebenen, wo ich mir gedacht habe, puff.
Wie hast du dieses Polyjahr dann überlebt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war ein Dive and Survive. Nein, ich hatte damals in der Klasse tatsächlich ein Mädel, das war auch eine Polin, die hat mir am Anfang sehr viel geholfen, viel übersetzt und so weiter.
Ja.
Ich habe natürlich auch von meiner Seite mich sehr angestrengt, Deutsch zu lernen. Mhm. Und es gab damals im Schulsystem, das muss man schon lassen, einen zusätzlichen Förderunterricht für Kinder, die keine Deutschkenntnisse hatten. Also das waren wirklich mehrere Stunden in der Woche nach dem Unterricht, wo ich dann Deutsch lernen konnte, ja, worüber ich wirklich total happy war und dann auch viel ferngeschaut. Ja. Ein Schloss am Wörthersee heute da am Nachmittagsprogramm des ORF.
Traumhotel vielleicht auch.
All diese Sachen, ja, aber je mehr du das hörst, desto mehr kannst du diese Sprache einfach inhalieren. Ne? Und ich habe dann einfach alles genommen, was ging. Ja? Und am Ende des Schuljahres waren dann offensichtlich die Deutschkenntnisse soweit relativ gut, dass da mein damaliger Klassenvorstand, der auch gesehen hat, wir haben auch gesprochen, dass ich halt mehr möchte, dass ich studieren will und so weiter, hat er sich dann wirklich, erbarmt oder... Ja. Wie auch immer, hat da seinen Freund angerufen, der damals ein Direktor war in einem Gymnasium im 3. Bezirk in der Kundmanngasse. Und hat ihm dann gesagt, das hat er Jahre später erzählt, ich schicke dir jetzt ein Mädel und das nimmst du bitte nicht in die Übergangsstufe auf, weil sonst verliert sie wieder ein Jahr. Du machst mit ihr aber auch keine Aufnahmeprüfung, weil die schafft sie noch nicht.
Ja.
Aber ich garantiere dir, wenn du sie jetzt in die 5. in die Oberstufe aufnimmst, schafft sie in 4 Jahren die Matura mit ausgezeichnetem Erfolg.
Ja.
Er hat sich echt verbürgt, ja. Und dann bin ich dort hingegangen zu diesem Direktor und der saß dann zu mir gegenüber und sagte, ja, der Herr Professor Pyrer, liebe Grüße, hat gesagt, dies und das, stimmt das auch? Und ich bin da so gesessen, so, na, wenn er das sagt, dann bemühe ich mich.
Ja.
Ja, und dann hat er mich tatsächlich in die 5. aufgenommen und von da an, ja, nahm das Ganze an Fahrt auf. Ja. Wow. Es war nicht leicht.
Aber das heißt, im Endeffekt war dieser Lehrer wirklich ausschlaggebend, dass du deinen Weg machst. Ich meine, wir wissen es nicht, wie sonst gelaufen wäre. Ja, du hättest es sonst wahrscheinlich auch irgendwie geschafft, aber das
vielleicht
war
auf deinem Weg,
Fall.
Ja.
Genau, aber das war dann schon ein ausschlaggebender Punkt.
Absolut, und ich bin ihm dafür total dankbar, ja, wie ich dann später meine Sponsionsfeier auf der Uni hatte. Habe ich mich dann auf die Suche nach diesem Lehrer gemacht, weil ich ihn unbedingt dabei haben wollte. Das war für mich diskussionslos, er muss dabei sein. Ja. Und das Poli hat es dann nicht mehr gegeben und ich habe dann beim Staatsschulrat so lange genervt.
Datenschutz,
bis dann irgendwer gemeint hat, ja, es gibt da ein Poli im 15., da gibt es einen Direktor, der hat den gleichen Nachnamen, Klick.
Und dann hast du dort angerufen.
Ja, da bin ich hingegangen. Ne? Ah, bin ich hingegangen, bin dann in sein Büro reingegangen, habe mich sofort erkannt.
Wirklich?
Ja. Die Freude war riesengroß, ne? Auf beiden Seiten. Und der war dann bei meiner Sponsion. Ja.
Und hast du ihm dann deinen ganzen Weg erzählt und bist du noch immer in Kontakt mit ihm?
Leider nicht. Also wir haben den Kontakt nicht gehalten, aber ich glaube, es werden sich schon wieder irgendwann mal unsere Wege wieder kreuzen. Ja.
Wahnsinn. Also das ist wirklich eine sehr berührende Geschichte. Ja. Also
darum sage ich, ich bin sehr dankbar für die Leute, die mir das Leben auf den Weg schickt. Es ist toll. Ja.
So, jetzt heulen wir hier gleich. Okay, it's a first. Ich heule gleich. Stopp. Nein, also.
Da ist eine Pause.
Ja, so weit war es auch noch nie, dass ich im Podcast
Pause war. Achtung, Premiere.
Aber echt, echt cool. Also. Nein, jetzt heulst du.
Nein, gar nicht.
Oh ja, ich sehe schon. Das ist vom Lachen.
Das ist vom Lachen. Ich kenne ja meine Geschichte, die rührt mich nicht mehr.
Oh mein Gott. Okay, so, jetzt müssen wir uns beruhigen. Gut. Welche Engel hat es noch in deinem Weg, auf deinem Weg gegeben? Wer war da noch so ausschlaggebend?
Ja, viele. Ich glaube auch, klingt abgedroschen, mein Ehemann.
Ja.
Ein ganz ein toller Mensch, den habe ich auch in dem Sommer kennengelernt. Da war ich gerade ein Jahr in Wien.
Ja.
Das war da gerade auf dem Sprung ins Gymnasium.
Also so lange kennt ihr euch schon. Wahnsinn.
Ja, also wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit, also Wahnsinn. 25 Jahre verheiratet.
Wahnsinn.
Er scherzt ja auch mit mir, dass ich einfach zu viel in der Arbeit streite, so dass ich am Abend streichfähig bin und damit läuft die Ehe
sofort
smooth. Nein, aber sicher auch. Also das ist ein ganz ein toller Mensch und wir verstehen uns super und
merkst du auch, dass du in deiner Kanzlei irgendwas verändern musst, um ein wirklich effizientes und profitables System aufzubauen? Gleichzeitig weißt du aber nicht ganz genau, was du tun musst und wo du wirklich anfangen sollst. Damit geht's dir wie vielen anderen auch. Kanzleien versuchen einzelne Dinge zu optimieren und wissen eigentlich gar nicht, was in ihrer Kanzlei wirklich fehlt bzw. was besser laufen könnte. Genau da setzen wir an und bieten Kanzleien individuelle Skalierungsprogramme, Sparringpartnerschaften und Workshops an. Dabei geht es nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um die zentrale Frage, wie kann deine Kanzlei nachhaltig wachsen und gleichzeitig unternehmerisch besser aufgestellt sein? Zu unseren Kunden gehören Kanzleien jeder Größe und Ausrichtung. Wenn du also das Gefühl hast, dass deine Kanzlei eigentlich mehr Potenzial hätte, aber die strategische Klarheit fehlt, dann schreib uns einfach eine Mail an office@legalconcept.at. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes.
Alles, was wir haben, was wir geschafft haben, haben wir einfach gemeinsam geschafft. Er ist ja im ähnlichen Alter wie ich. Das ist damals auch Schüler gewesen und wir haben es einfach durchs Leben geschlagen und das war super.
Wahnsinn.
Nein, es gibt einfach viele Menschen. Ich glaube, alle zu erwähnen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Aber.
Was war der Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sagen würdest, da warst du am allermeisten dankbar für deinen Mann? Oder in welcher Situation warst du da?
Ja, viele Situationen, also ohne ins Private, also das Private würde ich eher ausblenden, aber ich kann mich erinnern, damals im Mai 2018, wie ich zum Beispiel den Bruch mit meinen Kanzleipartnern hatte, wo ich wirklich total vor den Kopf gestoßen war, sind wir dann ein Wochenende weggefahren und ich war wirklich wie betäubt, wie gelähmt. Ja? Also auf der einen Seite so richtig eine persönliche Enttäuschung, auf der anderen Seite, wie geht's mit meinem Berufsleben weiter? Und da sind wir an diesem Wochenende gesessen, das war das letzte Mai-Wochenende, kann ich mich erinnern. Da waren wir beim MotoGP in Florenz und da sind wir gesessen und hat er gesagt, es ist wurscht, wie du dich entscheidest. Ja. Entscheidest dich für den Krieg mit deinen Partnern, um die Kanzlei zu retten, stehe ich hinter dir oder du gehst den anderen Weg und gründest komplett neu und brauchst dafür Geld. Da liegt's, nimm's. Mhm. Ja. Und ob du für den Kampf nimmst oder für die Neugründung, wir schaukeln das schon. Ja. Damals war ja auch unser Kind noch ganz klein. Ich war ja auch eine Mama. Ja. Und da war es für mich ganz klar. Also das ist... So, mit diesem Menschen gehe ich durch dick und dünn. Ja?
Schön.
Das war wirklich sehr berührend. Und es war auch nicht so, dass er gesagt hat, du musst das machen oder du musst das machen, sondern wurscht, wie du dich entscheidest, das machen wir gemeinsam.
Okay. Und du hast dich dann eben für, ich pack mich zusammen und mache meine eigene Kanzlei entschieden.
Ja, das habe ich dann in 2 Wochen durchgezogen. Also wir sind dann von diesem Maiwochenende zurückgekommen. Ich habe Kanzleiräumlichkeiten gesucht. Ich habe mir die EDV-Struktur bestellt. Ich habe Möbel bestellt. Ich habe nichts mitgenommen, bis auf einen Schreibtisch und einen Laptop.
Ja.
Sonst nichts mitgenommen. Und am Freitag, den 15. Juni, bin ich dann weinend am Boden der Kanzlei gesessen, wo wir den Schreibtisch reingestellt haben. Und ich habe mir gedacht, Gott, was habe ich gemacht? Wie geht es weiter?
Warst du da schon, also in der Kanzlei, wo du jetzt heute noch bist, waren das dieselben Räumlichkeiten? Okay,
genau.
Wahnsinn. Und da bist du alleine? Also warst du mal allein am Anfang? Oder
am Anfang ganz alleine. Ganz alleine, also auch keine Mitarbeiter mitgenommen, gar nichts. Ja.
Das heißt, für dich hat sich auch die Struktur wahnsinnig geändert, weil das erste warst du ja integriert in ein System und hattest auch Mitarbeiter, dann warst du wirklich von heute auf morgen alleine.
Genau.
Also hat sich das schon lang angebahnt, dass du da handeln musst und dass das mit der Kanzlei so nicht weitergehen kann? Oder war das eigentlich wirklich...
Lustigerweise, im Nachhinein erkennt man dann gewisse Vorzeichen, die man damals aber wirklich irgendwie ignoriert hat oder anderen Umständen zugeschrieben hat.
Ja.
Damals in der Situation war ich tatsächlich vor den Kopf gestoßen.
Okay.
Ja, ist so.
Wahnsinn. Und hatte das mit dem Thema zu tun, dass du Scheidungsrecht auch...
Nein, gar nicht.
Also okay,
gar nicht. Es ist klassisch ums Geld gegangen.
Es ist okay.
Ja. Es ist klassisch ums Geld.
Okay. Ja. War das Gespräch mit deinem Mann dann das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt genug Mut, dass ich mich da irgendwie zusammenreiße und das jetzt durchziehe?
Ja. Klar. Also ohne diesen Rückhalt. Ja, vielleicht hätte ich länger gebraucht für die Entscheidung, aber ich glaube, die wäre gleich ausgefallen.
Was ist im ersten Jahr dann passiert, nachdem du da in deine neue Kanzlei gezogen bist, ganz alleine? Was ist da dann?
Ja, vieles, weil du einfach alles von Anfang an wieder aufbauen musst. Das heißt, Mitarbeiter suchen, sei es fürs Sekretariat, sei es dann später für die juristische Arbeit und so weiter. Aber interessanterweise irgendwie... Ich bin vielleicht nicht wirklich ein spiritueller Mensch, aber es gab einen Shift im Universum. Mhm. Also, was will ich damit sagen? Viele Sachen, denen ich jahrelang nachgelaufen bin und die nie was geworden ist, sind plötzlich aufgegangen.
Was meinst du damit?
Irgendwelche Zusammenarbeiten, also zusammen Kooperationen mit gewissen Sachen oder ich weiß nicht, Mandate, die dann mir erteilt worden sind, die ich unbedingt haben wollte. Ja. Eben langjährige Kooperationen. Ich habe Mandanten, weil ich ja nicht nur Familienrecht mache, ich mache auch Immobilienrecht. Ich habe einen Mandanten, der ist jetzt schon 15 Jahre bei mir. Ja. Ein kleiner Bauträger, der halt seine Kaufverträge macht, also seine Bauten macht, Kaufverträge, Wohnungseigentumsbegründungen. Und der sagt auch, ich kann es mir gar nicht vorstellen, woanders hinzugehen. Ja. Und irgendwie, ich glaube, das war auch ein Shift in der Energie, in dem Ganzen. Ja. Und nein, ich habe mich einfach auch wohler gefühlt und ich glaube, das hat sich niedergeschlagen. Ja.
Das heißt, es ist von Beginn an gut gelaufen.
Ja. Also erstaunlicherweise, tatsächlich, ja. Wie ich gesagt habe, am Freitag bin ich noch am Kanzleiboden gesessen, weil da kein Sessel drin war und habe geweint. Und am Montag, wie ich das Telefon eingeschalten habe, es hat nicht aufgehört zum Leuten. Ich meine, klingt wirklich verrückt, ja. weil ich natürlich auch meine Mandanten informiert habe, dass ich die Kanzlei verlasse und so weiter. Und die haben sich dann selbst auf die Suche gemacht und haben am Montag angerufen und gesagt, wir wollen bei Ihnen bleiben.
Ja, das ist auch immer das klassische Beispiel, weil sie immer diese Streitereien, das sind unsere Mandanten, wie auch immer. Wie willst du einen Mandanten zwingen, dass er irgendwo bleibt oder irgendwas macht?
Ja,
also wenn der findet.
Ja, abgesehen davon, wir hatten ja da eh auch eine speziellere Aufteilung, weil ich damals auch recht viele polnischsprachige Mandate hatte.
Okay.
Die hätte ja niemand weiter betreuen können. Ja, aber ich bin nicht proaktiv auf die Leute zugegangen und habe gesagt, kommt bitte in meine Kanzlei.
Sondern ja, das ist klar, aber im Endeffekt läuft es ja eh immer so, dass die zufriedenen Mandanten ja dann auf die Suche gehen und kommen.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Und spul mal ein bisschen weiter. Wie ist es weitergegangen? Also wann hast du dann die ersten Mitarbeiter eingestellt?
Also die erste Mitarbeiterin recht schnell, eben fürs Sekretariat, weil ich da schon einfach Hilfe gebraucht habe. Die ist dann aber nicht sehr lang geblieben, weil das auch, sagen wir, für sie nicht das Richtige war. Und dann aber recht schnell, das war schon 2019, habe ich meine liebe Denise bekommen, die bis heute meine nicht nur rechte, sondern auch die linke Hand ist, die mein Leben managt und alles schupft. Und dann eben auch Studenten, die dann auch angefangen haben. Da gab es auch eine lustige Geschichte. Also mein längst dienender Student, der ist jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre bei mir. Also 3,5 Jahre, genau, im Sommer hat er angefangen. Noch als Karenzvertretung für die Denise, die damals Mama geworden ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich sag's dir gleich, ich will niemals Anwalt werden. Da habe ich mir gedacht, das passt aber eh wunderbar, weil ich brauche dich nicht fürs Juristische, ich brauche ja wen fürs Sekretariat, für die Termine, für die Fristen und so weiter. Und dann hat er angefangen und irgendwie ein Jahr später hatten wir einen Betriebsausflug, weil ich jedes Jahr einen Betriebsausflug organisiere mit meinen Leuten. Dann saßen wir bei einer Flasche Prosecco am Abend und dann hat er gesagt, kannst du dich erinnern, ich habe dir gesagt, ich wollte niemals Anwalt werden. Ich habe gesagt, ja. Die Denise kommt eh bald zurück, das heißt, du kannst dann eh weiterziehen, ne? Sag ich dann, nein, wegen dir will ich jetzt Anwalt werden und dann wieder so, Tränen. Aber ich sag's dir gleich, ich mach niemals Familienrecht. Wobei er dann ein Jahr später wieder gekommen ist und gesagt, pass auf, ich habe jetzt eben inskribiert auf der Uni Aufteilungsrecht, Scheidungsrecht. Moment, was geht's jetzt? Du wolltest das nicht machen? Na, es ist schon interessant. Ja, und jetzt steht er tatsächlich vor seiner letzten Prüfung im Studium und ich hoffe, dass ich dann irgendwie nächstes Monat schon den ersten Konzipienten haben werde.
Wahnsinn! Genau. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Weil du jetzt ihr Studium angesprochen hast, das sind wir jetzt übersprungen. Du hast ja dann eben Jus studiert unter schweren Voraussetzungen, ist einfach so. Wie lange hast du fürs Studium gebraucht? Das will ich jetzt wissen.
Gerne. Ich habe 5,5 Jahre gebraucht. Ich musste neben dem Studium arbeiten, weil mir meine Eltern das Studium einfach nicht finanziert haben. Und ich habe dann auch, das war auch schon ganz, ganz am Schluss, gab es eine Umstellung in der Studienordnung und man konnte Wahlfachkörbe und die Zusatzdiplome machen. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, weil eben Medizin naheliegend, habe ich dann angehängt und das Zusatzdiplom im Medizinrecht noch gemacht. Das waren dann auch, glaube ich, zusätzliche 1-2 Semester, die dazu gekommen sind. Aber ja, insgesamt, genau, weil im 97, im September habe ich angefangen und im Februar 2004 war ich fertig.
Cool. Ja, das ist 6,5, eigentlich eh schnell.
6 Jahre, na, egal.
Also Juristen können nicht
Ja, genau. So ist es.
Das ist immer das. Machen wir die Finger dazu.
Genau.
Aber das ist ja eh wahnsinnig schnell gegangen. Ich meine, im Endeffekt.
Ja, einfach
tun. Vor allem, wenn man nebenbei arbeiten muss.
Wobei ich einen Durchhänger hatte, das muss ich auch zugeben, gleich nach dem ersten Abschnitt habe ich in 2 Semestern eine einzige Prüfung abgelegt, kann mich erinnern, das war Arbeits- und Sozialrecht. Aber ich sage das immer zu meiner Entschuldigung, ich habe da geheiratet, ich musste mich um die Arbeit kümmern.
und was hast du nebenbei immer gearbeitet während deiner, ich glaube, du hast ja während der Schulzeit auch gearbeitet, oder?
Genau, also ich habe viel in der Gastronomie gearbeitet. Mhm. Ich habe irgendwann einmal dann eine Stelle bekommen in einem Gasthaus im Prater, was recht gut mit dem Studium vereinbar war, weil die Saison hat dort angefangen im Mai und hat irgendwann Ende September aufgehört. Das heißt, da konnte ich eigentlich ganz, ganz gut arbeiten in der studienfreien Zeit aber auch gutes Geld machen. Also
cool.
Beim Konzipientengehalt habe ich dann geweint.
Ja, das ist dann irgendwie schlimm, wenn man vorher.
Weil das wirklich nicht einmal die Hälfte dessen war, was du in der Gastro verdienst. Ich habe dann aber auch im Geschäft meiner Eltern gearbeitet. Mein Vater hat sich dann selbstständig gemacht und hatte ein Geschäft, das aber auch am Sonntag geöffnet war. Das heißt, ich konnte dann am Sonntag arbeiten.
Schön.
Ja,
könnte
genau.
Man nutzen, dass man auch am Sonntag arbeitet.
Und ja, das beim Roten Kreuz, das war ehrenamtlich, ja. Da habe ich nichts verdient. Ja. Aber jedes zweite Wochenende waren dann Dienste angesagt.
Welches Geschäft hatte dein Vater?
Das war ein Geschäft mit polnischen Zeitschriften.
Cool.
Ja, also man bleibt
heute kann man sich das nicht mehr vorstellen.
Nein, gar nicht. Ja. Und später kamen dann noch so polnische Lebensmittel und ja. Und das war halt, weil die polnische Community geht halt am Sonntag in die Kirche und das war in der Nähe der polnischen Kirche am Rennweg gleich, dieses Geschäft. Das heißt, da ist quasi das meiste Geschäft am Sonntag und man durfte quasi als Zeitschriftenverkäufer auch am Sonntag offen halten. Ja.
Ja, spannend. Wie war deine Konzipientenzeit?
Nicht mehr vergleichbar mit der heutigen.
Inwiefern?
Also kurze Arbeitstage waren ein Fremdwort.
Ja. Was, also bei wem hast du gelernt? In Anführungszeichen war das Wirtschaftsrecht eher oder auch?
Ich war insgesamt in 3 Kanzleien, weil ich einfach viel Erfahrung sammeln wollte. Mhm. Meine erste Kanzlei war eine mittelgroße Kanzlei, die eher so auf Wirtschaftsrecht, aber auch Urheberrecht ein bisschen spezialisiert war. War eine wahnsinnig dynamische, tolle Kanzlei, habe ich wirklich viele tolle Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute im Kontakt bin. Mhm. Eine liebe Freundin von mir hat mittlerweile diese Kanzlei auch übernommen, weil die ist dann irgendwann einmal zerfallen. Die 2 Partner haben sich zerstritten.
Welche Überraschung.
Genau, und der eine verbleibende Partner ist, glaube ich, letztes Jahr in Pension gegangen. Mhm. Und genau, die wurde dann übernommen. Also es war eine tolle Kanzlei, eine super Zeit, lange Arbeitstage.
Mhm.
Man muss sich vorstellen, wir haben damals sehr gefeiert, dass die Post am Fleischmarkt die Öffnungszeit von Mitternacht auf 22 Uhr verlegt hat, weil man damals noch am Ende der Frist zur Post gelaufen ist mit den Schriftsätzen. Also damals war BAV, hat gerade erst begonnen. Ja, also lange Arbeitstage, aber tolle Arbeitsumgebung. Also muss ich wirklich auch einen lieben Gruß an meinen Ausbildungsanwalt. Allerdings hatte ich dort nicht wirklich viel Verhandlungspraxis, weil das doch von den Partnern erledigt wurde. Also du hast mehr zugearbeitet. Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn ich irgendwann einmal Rechtsanwältin werden möchte, dann sollte ich aber ein bisschen mehr verhandeln. Und dann habe ich nach 2 Jahren gekündigt und bin in eine andere Kanzlei gegangen. Auch ähnliche Struktur, 2 Partner, aber sehr viel Verhandlungen verrichtet, weil da war eine Versicherung, war eine der Hauptmandantinnen und da waren Verkehrsunfälle und sonstige Sachen. Also da warst du ja wirklich fast jeden Tag am Gericht. Mhm. Ja, da war ich auch 2 Jahre und dann habe ich die Rechtsanwaltsprüfung gemacht und dann habe ich mir gedacht, probiere ich nochmal was anderes und dann bin ich die letzten paar Monate bin ich dann noch in eine andere Anwaltskanzlei gegangen, wo ich aber gelernt habe, wie es nicht geht. Ein paar Monate nach dem Ausscheiden aus dieser Kanzlei wurde ein Einzelanwalt, wurde er verhaftet.
Okay, aber das ist ja mal eine Story, aber hallo.
Stichwort Veruntreuung von Mandantengeldern und ja.
Nicht schlecht.
Genau. Also,
das habe ich auch noch nicht gehört.
Da habe ich mir schon gedacht, okay, also so. Puf. Da mache ich nicht mit. Also da war ich wirklich nur kurz, ich glaube ein halbes Jahr.
Okay. Was hast du aus deiner Ausbildungszeit mitgenommen und wie gehst du jetzt als Führungsperson mit deinem Team um? Oder was hast du daraus gelernt? Was ist dir wichtig in Sachen Führung?
Wichtig ist, dass sich meine Mitarbeiter, das klingt vielleicht abgedroschen, aber echt wohlfühlen. Ne?
Ja.
Und da spreche ich nicht den Obstkorb an.
Danke.
Sondern den Umgang mit den Mitarbeitern. Ja. Also mir ist Herzlichkeit sehr wichtig, weil ich finde, die schlägt sich auch nieder. Und das sagen mir auch viele Mandanten, wenn die reinkommen, dass sie sich sofort wohlfühlen. Mhm. Also wenn sie, so wie sie empfangen werden von meinen Mitarbeitern, so wie sie bewirtet werden und so weiter, dass einfach diese Harmonie, dass das passt, dass das stimmt.
Ja.
Ja, und deswegen machen wir auch vieles gemeinsam. Also wir essen soweit, also fast eigentlich täglich gemeinsam zu Mittag. wir machen Betriebsausflüge jedes Jahr und.
Ihr fahrt ja immer nach Italien, oder?
Ja.
Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das stimmt, ja.
Also wirklich jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Wahnsinn. Was macht ihr da? Fahrt ihr da jedes Jahr an dieselbe Stelle oder wie sieht das?
Nein, wir machen unterschiedliche, also wir suchen unterschiedliche Ziele aus. Also wir waren Venedig, Bologna, Sizilien, heuer fliegen wir nach Tropea.
Ah, cool.
Auch in Süditalien und ja, wir mieten uns dort meistens ein Haus und verbringen einfach die Zeit zusammen, schauen uns die Gegend an, nehmen ein Mietauto, sitzen dann, wenn es uns freut, bei einem Prosecco oder gehen shoppen oder was auch immer. Also einfach Seele baumeln lassen und nicht über die Arbeit sprechen.
Und glaubst du, ist es dein Geheimnis oder dein Geheimrezept, damit man so ein gutes Team hat? Also machen es da die Urlaube aus oder wie geht man dann aber auch in Situationen um, wenn es mal nicht so gut läuft oder kommt das bei euch dann wirklich nicht zustande? So?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen, ja, weil ich glaube, der beste Chef, also sag mal so, der beste Betriebsausflug wird den Mitarbeiter nicht halten, wenn er respektlos behandelt wird.
Ja, ja, und diese ganzen Sachen rundherum, die bringen nichts, wenn die.
Genau, also ich habe zum Beispiel eine Studentin, jetzt mit bald ein Jahr, die ein Jahr bei mir ist und die kommt aus einer anderen Kanzlei, wo sie mir Sachen erzählt, dass sie da täglich angeschrien wurde und wirklich respektlos und teilweise sexistisch beleidigt wurde, wo sie eigentlich dann, sie wollte ja gar nicht mehr Anwältin werden nach dieser Erfahrung, weil sie sich gedacht hat, das ist so eine toxische Umgebung, das mache ich nicht mit. Und dann ist sie aber bei uns gelandet und das hat sie nicht für möglich gehalten. Ne? Aber ja, es ist jeder gestaltet sozusagen sein Umfeld, wie er möchte. Aber ich habe halt langjährige Mitarbeiter und das gibt mir die Bestätigung, dass der Weg stimmt. Ne? Und bei uns gibt es keinen Obstkorb.
Es gibt keinen Obst bei uns.
Also der Klasse.
Ja, so. Bei mir müssen meine arme Mitarbeiterin selbst die Milch kaufen. Aber dafür fahren wir auch immer irgendwo hin und ist immer lustig und frühstücken gehen wir, aber im Einkaufen, da kümmert sich niemand. Also müssen.
Genau.
Nein, aber ganz wichtig, dass man das eben auch anspricht und dass man da reflektiert ist. Gab es aber trotzdem schon mal Mitarbeiter, die vielleicht kurz mal da waren, weil du einfach vergrößern musstest, die dann irgendwie nicht gepasst haben, wo du dann gesagt hast, hey, okay, du passt nicht und ich habe Angst um diesen Team-Spirit und du machst mir den kaputt, oder war das noch nie der Fall?
Doch, das war der Fall. Das war allerdings auch eine langjährige Mitarbeiterin, also juristische Mitarbeiterin, okay, die wir hatten, die dann aufgrund verschiedener persönlicher Lebensumstände einfach sich verändert hat und dann einfach nicht mehr ins Team gepasst hat. Und das hat sowohl sie als auch der Rest erkannt. Also gerade bei dem Betriebsausflug letztes Jahr ist das wirklich so richtig zutage gekommen, wo wir uns danach als Team zusammengesetzt haben und darüber gesprochen haben und dann war es relativ klar, dass es für sie nicht mehr passt und für uns nicht mehr passt.
Also habt ihr wirklich im Team besprochen?
Zuerst hatten wir eine Teambesprechung und dann hatte ich nochmal mit ihr eine Besprechung, Wahnsinn, wo wir es dann einvernehmlich aufgelöst haben.
Okay.
Also jetzt nicht vor dem Team.
Nein, das ist schon klar, aber es ist wirklich so von beiden, also im Team angesprochen worden, dass irgendwie was.
Genau.
Okay, Wahnsinn.
Aber das habe ich auch gelernt, auch lernen müssen, ja, mit dieser Gruppendynamik umzugehen, mit Mitarbeiterführung. Das kriegt man ja alles im Studium nicht, ja. Dieses unternehmerische Denken, ja, wie gestalte ich meine Umsatzziele, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, was ist Marketing?
Ja, damals hat es halt auch noch nicht so viel gegeben. Aber wir kümmern uns ja auch drum, wir machen da jetzt auch ganz viel, also gerade für die Kanzleigründer, das volle Programm. Würdest du sagen, dass du ein sehr positiver Mensch bist und vielleicht auch eher der Negativität aus dem Weg gehst?
Definitiv.
Ja?
Also ich sehe das Glas immer halb voll, ja, weil ich mir denke, was nützt es mir, in die Negativität zu verfallen? Wo bringt es mich weiter? Das war ja eben auch damals 2018 der Gedanke, investiere ich meine Energie in was Negatives, wie ein Kampf mit Ex-Partnern, um irgendwas durchzusetzen, was du glaubst, dass das richtig ist? Oder nehme ich diese Energie und investiere es in etwas Positives, wie eine neue Kanzlei mit einem neuen Spirit, mit einem neuen Weg, mit neuen Leuten? Ist doch viel spannender, oder?
Ja, total.
Und die Energie hast du ja nur einmal. Ja, die kannst du nicht, wenn du sie dafür brauchst, hast du sie nicht mehr hier und das bringt einfach nichts.
Was würdest du sagen, ist heute noch von der 14-jährigen Alexandra übrig?
Ach, teilweise Naivität. Weil ich mir immer denke, irgendwie wird das schon. Ich bin nicht so der große Planer, die große Planerin, weil ich mir denke, boah, das muss ich erreichen, das muss ich machen. Irgendwie hat mir das Leben gelehrt, tu es einfach, ja, und dann wird sich das schon alles fügen. Und das habe ich mir schon behalten, ne?
Ja.
Natürlich schon mit Bedacht mittlerweile, ja, und mit entsprechendem Backup und anderen Sicherheitsüberlegungen, aber bin trotzdem noch ein Bauchmensch, wo ich mir denke, ist auch bei Mandanten so, ja, wenn die mir das erste Mal gegenüber sitzen, dann entscheide ich aus dem Bauch heraus, werden die zu meinem Mandanten oder nicht, weil für mich muss das einfach passen.
Das heißt, du schickst Mandanten auch weg?
Sicher.
Sagst.
Also sie sind dann technisch keine Mandanten.
Ja, ja.
Also sie werden es
potenzielle
nicht.
Potenzielle Mandanten.
Genau. Welche Mandanten kosten dich mehr Kraft und Zeit versus was bringen sie dir? Verstehst du, was ich meine? Dass man das sagt, okay, die Kanzlei muss ja trotzdem rentabel bleiben.
Das gehört dazu zum Unternehmertum.
Genau.
Also es ist mir auch immer wichtig, dass wir das alles auffassen. Du musst einfach sehen, dass deine Zeit, weil im Endeffekt als Rechtsanwalt verkaufst du ja deine Zeit. Immer Zeit gegen Geld, das ist ja eigentlich das Schlimmste. Und gerade da am Anfang, wo das noch ganz stark ist, muss man eben aufpassen, dass man seine Zeit nicht an vielleicht im ersten Moment klingt das lukrativ, aber wenn man da eh schon im Bauchgefühl hat, oh Gott, das wird irgendwie heftig und da muss ich dann eh jedes Mal diskutieren mit Honorarnote und was weiß ich, da gibt's 20.000 Anmerkungen und der Mandant informiert mich nicht gescheit. Also das kann sich ja schnell drehen und dann ist das überhaupt kein lukratives Geschäft mehr. Also
so ist es.
Das ist wirklich... wirklich, wirklich wichtig,
aber das
dass man
zu erkennen,
das
musst
lernt.
Du auch lernen, ne? Dass
ja, an dieser Stelle hier Werbung gleich für unsere Kanzleigründung, für unser
extrem wichtig. Also ich wäre auch total froh, wenn ich sowas damals in Anspruch hätte nehmen können. Ja? So habe ich es halt auf die harte Tour gelernt.
Ja. Naja, aber du hast trotzdem was gelernt. Du bist heute sehr erfolgreich unterwegs. Freue mich sehr für dich. Darf ich dich abschließend auch noch bitten, einen Begriff zu ziehen und deine Gedanken, geht sich's aus?
Ja, geht.
Dazu einfach mal zu teilen.
Jetzt wird's spannend,
was drinnen.
Boah, schwere Kost.
Was denn?
Macht.
Okay.
Da fällt mir... also ganz spontan dazu eigentlich nur eine Wortverlängerung, ein Machtmissbrauch.
Ja.
Dass man die Macht, was auch immer Macht bedeutet, das nie missbrauchen sollte. Weil Macht etwas ist, was automatisch bedeutet, dass man überlegen ist einem anderen gegenüber. Und ich bin eher ein Mensch, der den anderen auf gleicher Höhe sieht. Und wenn sich das verschiebt und eben ausgenützt wird gegenüber dem anderen, dann kommt man eben in den Machtmissbrauch und das geht sich für mich einfach nicht aus.
Was macht man, wenn man Opfer von Machtmissbrauch wird, also wenn der andere irgendwie gegen einen ausspielt?
Der erste Schritt ist einmal zu realisieren, weil viele, viele Leute, die in einer missbräuchlichen Situation stecken, erkennen das ja nicht einmal. Und wenn man das aber schon getan hat, dann sich so schnell wie möglich davon zu befreien. Wie auch immer, ja.
Wie auch immer, aber raus.
Aber raus, ja. Und nicht darin verharren in dieser Situation.
Sehr schön. Vielen Dank auch für deine Zeit. Wahnsinnig inspirierende Geschichte, die mich fast zu Tränen gerührt hat. Ich habe es noch geschafft, dass sie nicht rauskullern. Aber wahnsinnig cool, wirklich Hut ab. Mega toller Werdegang, super toller Mensch. Vielen Dank, Alexandra. Ich wünsche weiterhin nur das Beste und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung, weil da bist du auch immer brav dabei.
Vielen Dank für die Einladung und das ehrliche Gespräch. Danke dir.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannende Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.